Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor Podcast aus unserem mobile.de Headquarter in Berlin-Charlottenburg. Und was erwartet uns heute? Es erwarten uns zwei Weltpremieren und ein Wiederholungstäter. Der Wiederholungstäter sitzt mir schon gegenüber, Augustin Friedel, wird gleich noch besser vorgestellt. Augustin, wir wissen, wir haben mit dir schon einen hervorragenden Podcast gemacht. Erste Weltpremiere, wir sprechen über unseren neuen mobile.de Report, MQ und ganz, ganz wichtige Zahlen, die dort drin sind. Speziell geht es um Hersteller und um OEMs. Da muss mein fantastischer Kollege Philipp Arp daran, denn der Philipp hat ja das ganze OEM-Thema eingeatmet. Er kommt aus dieser Welt und leitet bei mobile alle OEM-Themen und alle Bereiche. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache den Stuhl frei und sage herzlich willkommen, Weltpremiere Nummer 2. Lieber Philipp, du übernimmst. Ich wünsche euch viel Spaß und uns allen gute Erkenntnisse. Bis gleich.
Ja, vielen Dank, Dirk. Danke für die nette Begrüßung. Freue mich heute sehr, deine Rolle hier zu übernehmen. Ich freue mich sehr, dass Augustin Friedel heute hier mit dabei ist.
Ja, danke, Philipp.
Für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du ein paar Sätze zu dir sagen?
Kann ich gern machen. Also wo komme ich eigentlich her? Wir sitzen ja hier heute in Berlin, aber ursprünglich bin ich aus dem Süden Deutschlands, habe in München studiert, bin im Alpenvorland aufgewachsen, da dann eben auch die Leidenschaft fürs Automobil entwickelt. Ich habe an der TU in München Maschinenbau studiert und ja, in München, was macht man da? Geht man natürlich irgendwie zum Autobauer. BMW ist ja naheliegend. Genau, da habe ich dann eben quasi meine Karriere noch während dem Studium gestartet, war dann von da aus eigentlich immer im Bereich Mobilität und Automobil unterwegs. Mhm. Erst mal eine Zeit lang dann mehr im Startup-Ökosystem, 7, 8 Jahre lang für neue Mobilitätsthemen wie Uber habe ich gearbeitet, Blacklane. Mhm. Damals war dann hier in Berlin noch Rocket Internet recht groß, die dann viele Startups und innovative Ideen inkubiert haben. Da war ich dann mit dabei. Genau, irgendwann aufgrund von Family und so weiter bin ich dann mehr in Richtung Konzern gegangen. War dann da 4 Jahre bei Volkswagen PKW hier in Berlin und in Wolfsburg mit Themen dann eben auch in Bezug auf Mobility Services und dann eben Unternehmensstrategie. Und jetzt seit Sommer 2022, also knapp oder ein bisschen mehr als 2 Jahre, bin ich bei der MHP. Die MHP ist eine Unternehmensberatung. Wir gehören 100% zu Porsche, aber wir arbeiten auch mit sehr vielen externen Kunden und Unternehmen zusammen in der ganzen, sag ich mal, automobilen Wertschöpfungskette mit anderen OEMs und auch mit Zulieferern, mit Städten auch recht viel, um das ganze Thema Mobility Transformation und, sag ich mal, Zukunft vom Automobil zu gestalten, sei es in Richtung autonomes Fahren oder Elektromobilität, Software-Defined Vehicles, das sind die Themen, da sind wir mit vielen Kunden dann eben unterwegs und das macht mir super viel Spaß, da mit verschiedenen Themen und Kundengruppen zu arbeiten und da kann ich halt wirklich auch meine Passion für Mobilität und die Transformation der Automobilindustrie mit einfließen lassen. Das mache ich nebenher noch auf LinkedIn, hatten wir uns ja vorher auch kurz drüber unterhalten, da habe ich mittlerweile eine Community von über 41.000 Followern eben aufgebaut, die ich halt dann kontinuierlich auch mit den verschiedenen Trendthemen dann bespiele.
Woher kommt die Passion zu sagen, ich schaue mir nicht nur ein Thema an, wie jetzt zum Beispiel, wie funktioniert Micromobility, sondern ich schaue mir auch so Sachen an wie Software, wie Autonomous Driving oder ich schaue mir an, wie der Status der jeweiligen Batterieentwicklung ist.
Ja, es hat alles einen, sag ich mal, roten Faden oder einen Anker. Und das ist halt eben die Transformation der Automobilindustrie oder der Mobilitätswirtschaft. Und die ist halt einfach multidimensional. Ja, wir sprechen nicht nur von, sag ich mal, einer Antriebswende von jetzt Eis oder halt von Verbrennermotoren zu dann eben Elektromotoren, sondern eben das ganze Thema Service-Ökosystem ist dann eben auch nochmal die nächste Evolution oder Revolution, wo man sich halt positionieren muss, wo viel passiert. Dann kommt noch das ganze Thema autonomes Fahren dann dazu. Und das ist halt so, sage ich mal, muss man glaube ich schon so als System dann auch betrachten. Wenn man nur eben einen Aspekt dann beleuchtet, springt man zu kurz. Genau, das treibt mich halt dann an. Und ja, ist halt, ich habe halt unheimlich viel Spaß dran, da entsprechend dann auch tief einzusteigen, die Informationen dann auch so aufzubereiten, dass sie leicht verständlich sind, weil es wird ja doch recht viel kommuniziert, sei es über AI oder auch autonomes Fahren. Und teilweise, wenn dann eben Unternehmen darüber sprechen, dann ist es vielleicht dann doch so, sage ich mal, eher so ein Headline-Charakter oder hört sich dann alles Details eben super an. Ich versuche halt dann da so auch ein bisschen, sag ich mal, Licht ins Dunkel zu bringen und halt dann noch tiefer einfach zu gehen und da halt dann den, sag ich mal, Akteuren auch in der ganzen automobilen Wertschöpfungskette, jetzt sei es vom Autohandel, aber bis dann halt eben auch zu den Entwicklern in den Automotives und dann eben auch global da nochmal mehr Infos halt dann zu geben und so, sag ich mal, auch zu erklären, was passiert denn eigentlich gerade um die rum.
Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die uns hier auch zusammenbringen an einem Tisch. Du bist eine neutrale Position oder eine neutrale Partei innerhalb der Automobilindustrie mit einem breiten Blickwinkel. Wir als mobile.de sind ein neutraler Partner, weil wir haben einen Marktplatz, an dem alle beteiligt sind, Händler, OEMs, als auch Kunden. Das heißt, beide Blicke auf den Markt sind relativ neutral.
Ja.
Wir wollen eine Neuigkeit bringen. Wir wollen zum ersten Mal als mobile.de unseren Datenschatz öffnen und über den MQ-Report auch ein bisschen mehr dessen zeigen, was auf unserer Plattform passiert. Angereichert mit den Standarddaten aus dem Markt, wie zum Beispiel im KBA. Was sind dein Blickwinkel von außen so auf mobile.de bzw. auf Marktplätze? Wir sind ein Player, der sicherlich im Bereich Händlern absolut transparent ist beim Thema OEM. Da ist es so, dass meistens der Gedanke, dass mobile.de ein Marktplatz ist, der sowohl auf der einen Seite die Kunden hat und dementsprechend sehr genau weiß, was Kunden suchen, inklusive unterschiedliche Antriebskonzepte, als auch den großen Teil des deutschen Neu- und Gebrauchtwagenmarktes abdeckt,
ja,
und auch da relativ viel Insights hat. Wie findest du die Idee, dass wir uns da öffnen und dementsprechend deutlich mehr Daten bereitstellen, damit auch die ganze Automobilindustrie etwas davon,
ja,
hat?
Ja, ich finde super. Und vielleicht da kurze Anekdote. Deine Kolleginnen hatten mich ja kontaktiert, ich weiß gar nicht, so vor 2-3 Jahren oder so. Da dachte ich auch, mobile.de, ich meine, das ist doch so eher so angestaubter Laden. Ja, kenne ich noch von meiner Jugend. Damals war es so fast mein Instagram. Damals waren wir, als ich da halt dann irgendwie so in der Schule war oder gerade zum Studieren angefangen habe, ja, wie so ein Autonerd, kennst du vielleicht von dir auch. Ich meine, da waren halt irgendwie so die Plattformen, wo man halt dann hinging und gerade hat alles mit dem Internet und so weiter angefangen, war halt dann einfach mobile.de. Dann habe ich ja fast, ich würde sagen, 15, 20 Jahre gar nichts davon irgendwie gehört oder keine Berührungspunkte gehabt und war dann eher, sag ich mal, auch mal skeptisch. Hier mobile.de, wie sind die denn eigentlich positioniert? Mhm. Genau dann in den letzten 2-3 Jahren, du hast ja schon gesagt, war jetzt häufiger schon bei euch zu Gast und wir sind da häufiger auch im Austausch, weil ich dann doch, sage ich mal, erstaunt, wie viel Innovation eigentlich dann dahinter ist und wie sich mobile.de dann da auch weiterentwickelt hat. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast mit den Daten, das ist ein unheimlicher Schatz, mit dem man sehr vielen Personen und Stakeholdern in der Industrie halt helfen kann. Weil ich meine, ihr seid ja nah am Kunden, ja, oder sage ich mal am Endkunden, der ein Auto kauft. Ihr seid nah am Handel und ihr versucht jetzt ja auch näher an die Automotives, die OEMs halt dann ranzukommen. Ja. Und man weiß ja auch so aus der Industrie, einen Automobilhersteller, dem fehlt vielleicht teilweise so dann der Endkundenzugang und die Datenbasis dann dazu. Und ich glaube dann eben auch mit dem, was ihr jetzt in dem Report macht, aber auch mit den Datenpunkten, die ihr halt über den deutschen Markt habt und auch vielleicht in der Adevinta-Gruppe, vielleicht in anderen Märkten noch, ist ein unheimlich wertvolles Asset. Kann man bestimmt auch irgendwelche Beratungsprodukte drauf aufbauen, gerne auch mit der MHP zusammen vielleicht. Genau, aber das ist, also ich finde es klasse.
Dirk hat mich kurz angekündigt vorher, vielleicht kurz zu meinem Background. Ich war 20 Jahre bei einem großen Automobilhersteller im süddeutschen Raum und habe die unterschiedlichsten Funktionen gehabt, von Financial Services bis hin zu Sales und Marketing und bin jetzt fast ein Jahr hier bei mobile.de. Und ich bin immer noch fasziniert von der Vielfalt der Daten, die ein Marktplatz hat. Und zwar, wenn ich mich zurück in die Schuhe eines OEMs versetzen würde, wenn ich all die Daten gehabt hätte, zum Beispiel, wie suchen Kunden?
Ja.
Wie suchen Kunden nach Produkten? Wie suchen Kunden nach Antriebsarten? Und das Gleiche dann zu sehen, wie werden Fahrzeuge eingepreist vom Händler? Wo stehen Fahrzeuge? Wo ist dieser Demand? Und ich glaube, da ist extrem viel Potenzial für die Zukunft drin, die wir dann zukünftig auf einer aggregierten Ebene über den MQ-Report dem automobilen Ökosystem in Deutschland zur Verfügung stellen wollen.
Ja.
Und das Zweite ist, dementsprechend tatsächlich uns auch öffnen,
ja,
für Autohersteller. Händler sind weiterhin die allerwichtigste Zielgruppe,
ja,
und die allerwichtigste Kundengruppe. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir auch Autoherstellern deutlich mehr Informationen zur Verfügung stellen können, um bessere Entscheidungen treffen zu können, die sowohl dem Autohersteller helfen, als auch den Händlern,
ja,
und dem Kundenschutz.
Ja, und vielleicht noch, ich glaube, wir sprechen ja viel über Daten und wissen wir ja auch aus anderen Diskussionen, jeder will irgendwie die Daten haben, aber ich glaube, das ist nur wirklich ein Teil dann eben auch der Erfolgsstory. Was du natürlich dann auch brauchst, ist die gesamte Toolchain, um mit den Daten überhaupt zu arbeiten. Ja, es bringt ja nichts, um alle Daten zu sammeln über, wie suchst du jetzt dein Auto oder wie sucht irgendwie jemand anders nach seinem Auto und was sind die Preispunkte etc. Und das, wo dann in einem Silo abspeichert, brauchst du natürlich natürlich dann auch da drumherum die Produkte, um mit den Daten halt zu arbeiten und den Leuten, die dann halt dann die Entscheidungen treffen müssen, das dann eben auch so aufzubereiten, dass die halt wissen halt, okay, preise ich es jetzt hier oder versuche ich es da dann eben entsprechend dann vielleicht eher zu vermarkten als in einer anderen Region und so weiter. Also ich glaube, das ist noch dann auch ein super relevanter Teil, dass man nicht nur auf die Daten schaut, sondern eigentlich auch, was ist die ganze Toolchain drumherum, um mit den Daten halt die richtigen Entscheidungen zu treffen und es so einfach wie möglich, weil du sagst ja auch, ja, eure Hauptzielgruppe ist der Handel. Ich meine, die sind jetzt auch vielleicht nicht so unbedingt die Datenexperten, deren Hauptaufgabe ist wahrscheinlich immer noch die Autos dann zu verkaufen, zu vermarkten und die Kundenbeziehung zu pflegen und für die muss es halt auch einfach super einfach sein, mit den Daten dann zu arbeiten.
Absolut, und da kann ich versprechen, dass einiges in der Pipeline, was gerade das Thema Datencapability und auch die Fähigkeit der Analyse von Daten auf der Händlerseite stärkt.
Ja.
Wunderbar, ich glaube, das ist ein guter Abriss zur mobile.de gewesen. Was ich immer noch weiterhin spannend finde, und das ist ein bisschen als Eigenwerbung mobile.de, wir haben immer 1,4 Millionen Fahrzeuge auf der Plattform. Wir werden immer so ein bisschen als Used-Car-Plattform gesehen, das ist richtig, das ist ein großer Teil unseres Geschäftes, aber wir haben aber auch immer deutlich über 100.000 Neuwagen auf der Plattform. Das heißt, wir sind auch ein relevanter Player für den Kunden, wenn er sich einen Neuwagen sucht. Das ist insbesondere, glaube ich, jetzt das, worüber wir heute auch im MQ-Report sprechen werden. Vieles Thema Neuwagen und Neuwagen ist dieses Jahr absolut verknüpft mit dem Thema EV. Elektromobilität ist in aller Munde. Gestern habe ich mir mal die aktuellen KWA-Zahlen angeguckt. Und das Interessante
erste Halbjahr,
ich habe verglichen den Monat Juli 24 zum Monat Juli 23.
Ja.
Interessanterweise ist da ein Versatz drin, weil ist der aktuelle Market Share von EVs in Deutschland bei 14%. Der war letztes Jahr bei 20%. Da war mit Sicherheit der ausschlaggebende Grund war der Wegfall des Umweltbonuses. Aber das bringt uns, glaube ich, jetzt schon so richtig in die Diskussion rein. EV, was ist denn dein Blick auf die Mobilität in Deutschland? Wie siehst du das gerade? Und ich würde danach gerne die Brücke schlagen, so ein bisschen ins europäische Ausland und dann vielleicht auch ein bisschen über den großen Teich zu gucken, wird EV in anderen Märkten gesehen?
Ja, ich glaube, man muss da so in verschiedene Lager unterteilen oder vielleicht Säulen. Ja, auf der einen Seite, was wird in den Medien drüber berichtet? Klar, für die ist das halt gefundenes Fressen, was du gerade sagtest. Ging halt irgendwie jetzt erstes Halbjahr 16% zurück in Deutschland. Ja, dann wird natürlich gleich der Teufel an die Wand gemalt. EV, es geht vielleicht in die falsche Richtung und ist das überhaupt dann die Lösung und so weiter. Aber ich glaube, da ist halt auch immer den Fehler, den man macht, natürlich den Zeitraum anzuschauen, der halt recht kurz ist. Ja, wenn man da wahrscheinlich die letzten 2-3 Jahre anschaut, kommt man zu einem komplett anderen Bild. Einfach weil da ja auch in den Jahren davor so halt einfach ein extremes Wachstum da war. Was natürlich jetzt, was du gerade gesagt hast, mit Umweltbonus und BAFA-Zuschuss und so weiter halt dann eben eingebremst wurde. Deswegen ist, glaube ich, das so ein bisschen gefährlich vielleicht, dass dadurch halt das Sentiment eigentlich zu negativ rüberkommt. Ich glaube, wenn man so in Richtung OEMs schaut, die sind da ja weiter voll committed, ja, also sei es dann eben vielleicht auch mit einer leicht angepassten Strategie, weil sie halt dann merken, okay, geht vielleicht doch nicht so schnell wie halt gedacht und dann wäre es ja eigentlich auch blöd, an der ursprünglichen Strategie festzuhalten und das halt durchzuziehen, wenn man halt merkt, das funktioniert nicht, deswegen die passen natürlich dann auf Basis der Daten, die sie haben und Insights halt dann ihre Strategie auch an, was halt dann auch legitim ist und dann eben das der dritte Aspekt ist vielleicht noch die Kundengruppe dann oder die Endnutzer, klar, die haben halt dann eben auch die Bedenken nochmal einfach in Bezug auf dann die Kosten. Ja klar, man hat dann bei den EVs vielleicht einen höheren Einstiegspreis, aber wenn man dann die Total Cost of Ownership über den Lebenszyklus halt dann betrachtet, dann sieht es nochmal anders aus. Das zweite Thema ist dann natürlich noch die Ladeinfrastruktur. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Ja, ist genügend vorhanden, gerade dann vielleicht auch in ländlichen Gebieten. Und das dritte ist halt dann eben auch noch, wie sieht es denn eigentlich mit Wartung dann aus? Ja, also da halt dann vielleicht auch gerade nochmal, wenn man über neue Marken aus China halt dann nachdenkt, da gibt es dann halt vielleicht auch, sag ich mal, Punkte, okay, wie zuverlässig ist denn dann eigentlich alles, was nach dem Kaufpunkt halt dann kommt. Ja, das ist, glaube ich, so gerade so die Gemengelage. Ja.
Also ich glaube, am Schluss lebt das Elektromobilitätsthema aus unterschiedlichsten Facetten. Das erste, ich brauche das richtige Produkt mit dem ordentlichen Pricing und wenn wir uns EV heute anschauen, sind diese Fahrzeuge alle relativ hoch gepreist.
Ja.
Das heißt, wir brauchen günstigere Fahrzeuge. Da gibt es ein paar interessante chinesische Modelle dazu. Aber ich bin mir sicher, dass auch die europäischen OEMs danach ziehen werden. Das Thema Ladeinfrastruktur kommt immer schneller. Das dritte Thema ist tatsächlich Cost of Ownership. Und ich glaube, bei dem Thema Cost of Ownership, hat sicherlich in der Vergangenheit auch durch die erhöhten Kraftstoffpreise davon gelebt. Das wird aber wiederkommen, dieses Thema.
Ja.
Sodass es dann auch attraktiv wird für Endkunden tatsächlich auch ein Elektrofahrzeug zu nutzen. Ehrlicherweise glaube ich, dass es einfach jetzt eine Übergangsphase gibt und ich erinnere mich immer noch an das Zitat eines Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Automobilbauer. Der hat immer gesagt, seine Kunden sollen eine Power of Choice haben und da gehört dann das Thema Elektromobilität oder Elektrofahrzeug mit dazu. Aber es soll in der Zeit dann eben auch noch dementsprechend die Möglichkeit geben, ein Benziner oder sich ein Diesel oder ein Hybrid zu kaufen. Und ich finde, das ist, glaube ich, jetzt bei all dem, was im Markt ist es ja auch relativ laut immer, ist das, glaube ich, die richtige Vorgehensweise. Wir werden es einfach eine, im Englischen würde man sagen, eine Transition Period sehen über die nächsten Jahre. Und irgendwann ist das Elektromobilitätsthema ganz, ganz normal angekommen in der Mitte. Ja. Gesellschaft, hätte ich fast schon gesagt.
Ja. Ich glaube auch, und jetzt kommen halt auch verschiedene Verunsicherungsfaktoren halt zusammen. Ja, wir hatten letztes Jahr dann den Wegfall des Umweltbonuses, dann kam ja eben noch der BAFA-Zuschuss, wurde ja dann auch recht kurzfristig natürlich dann halt irgendwie gekippt. Das hat dann auf, sag ich mal, Endkundenseite natürlich auch für Verunsicherung gesorgt. Dann halt eben auch das Thema Preisstabilität, ja, also vielleicht auch dann angetrieben durch so einen Tesla und Co., die ja dann sehr aktiv damit auch dann gespielt haben, wie setzen sie die Preise von ihren Neufahrzeugen. Klar, wenn du halt dann da mal ein paar tausend Euro runternimmst, dann ist es dann für die Gebrauchtfahrzeuge natürlich auch nicht förderlich. Das legt sich natürlich dann komplett durch. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich dann eben auch noch die Diskussionen hinzu in Richtung dann 2035 bleibt es denn dabei, dass ab da dann halt eben die ICEs eigentlich ausgefasst werden sollen und nur noch alles in CO2-neutrale Mobilität geht oder wird es dann halt nochmal verlängert. Genauso das glaube ich halt auch Stand heute recht viel Unsicherheit im Markt aus den verschiedenen Richtungen, aber das wird sich auch wieder rütteln. Ja, und ich meine, man kennt es ja auch dann von anderen Innovationen oder dann neuen Produkten, die auf den Markt kommen. Klar, am Anfang gibt es immer so den Hype, der wird es nach oben gepeitscht dann und dann hat man so ein Tal der Ernüchterung sozusagen und dann irgendwann pegelt es sich dann wieder ein. Ja. Also es, aus meiner Historie, ich hatte ja vorher gesagt, ich habe bei Uber gearbeitet, es war ja genau das Gleiche. Da ist ja, war es ja hochgejubelt bis zum geht nicht mehr. Dann kam halt irgendwie dann der Crash und dann hieß es ja, okay, Uber und Ride-Hailing, das wird nie funktionieren. Das wird alles wieder verschwinden. Und heute, ich meine, das ist halt einfach ein Teil des Stadtbildes. Wir reden da gar nicht mehr drüber, wir nutzen es halt dann einfach. Und so wird es halt bei, wahrscheinlich bei der Elektromobilität halt dann auch sein. Ja, es wird gerade immer so ein Hoch und Runter geben, aber irgendwann wird sich halt einfach einpendeln, wäre meine Vermutung.
Du hast eine Unsicherheit auf der Käuferseite, also insbesondere was das Thema gebrauchte Elektrofahrzeuge angeht.
Ja.
Wir haben für Elektrofahrzeuge bis zu 70 Standtage, mit Sicherheit für einzelne Modelle deutlich mehr. Auf der anderen Seite hast du als Händler bzw. als OEM immer das Thema Restwert.
Ja.
Restwertrisiko, was bei dir liegt und dementsprechend ist da, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt gerade. Persönliche Meinung von mir ist, dass auch das sich jetzt über die nächsten Monate oder die nächsten Jahre dann irgendwann mal einpendeln wird, dass diese EVs einfach in der Vergangenheit relativ hoch eingepreist waren vom Restwert. In der ganzen Komplexität, dass natürlich auch eine Batterie super teuer ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es sich zukünftig so ausleveln wird, dass man dementsprechend auch einen klaren Restwert für ein Elektrofahrzeug darstellen kann.
Ich glaube, was auch so beim gebrauchten Elektromarkt noch dazukommt, ist einfach auch das Vertrauen der Käufer dann in State of Health und so weiter der Batterie. Ja, also kennst du vielleicht so aus dem Smartphone-Bereich oder sonst was, ja, wenn man sich dann da irgendwie was Gebrauch kauft, dann hast du ja auch immer so den Gedanken, okay, wie lange hält die Batterie noch? Wird die halt geschont genutzt bei einem Laptop? Oder ist dir halt, gibt dir morgen halt irgendwie einen Geist auf. Du hast gerade ja schon erwähnt, beim EV ist halt einfach die Batterie das teuerste Teil am Fahrzeug. Und da ist halt dann eben auch die Frage aus Kundensicht, okay, wie kann ich denn sicher sein, dass sie halt wirklich zuverlässig ist. Ja? Aber da siehst du ja auch dann schon mittlerweile Lösungen im Markt, Batteriezertifikate, die von irgendwelchen Überwachungsvereinen ausgegeben wurden. Oder dann auch, ich glaube, bei euch ist ja auch schon in der Plattform dann damit integriert, dass man da halt dann eben auch mit technischen Innovationen halt dann einfach belegen kann, ja, okay, alles super, die Batterie, da ist kein Risiko vorhanden und du machst eigentlich einen guten Kauf, auch wenn du einen gebrauchten nimmst.
Sehe ich genau. Für uns ist es ein großes Thema als Marktplatz. Wir wollen unseren Kunden Transparenz und Sicherheit bieten. Dementsprechend steht das Thema Batteriezertifikate auf der Agenda. Auch da, jeder Hersteller hat in der Vergangenheit sein Gebrauchtwagenzertifikat gehabt. Dementsprechend wird auch das zukünftig sicherlich einfach ein Standard sein.
Ja.
Zudem, ich glaube, bei dem Thema Elektromobilität muss man auch nochmal feststellen, dass zum ersten Mal jetzt signifikante Mengen an gebrauchten EVs in den Markt kommen.
Ja.
Ich glaube, das Tesla 3 Model ist in 21 auf den Markt gekommen, in 20. Und diese Fahrzeuge kommen, weil die EV auch meistens Leasing ist, die kommen jetzt in den Markt zurück. Daher bestand das Problem in der Vergangenheit nicht, in dieser Höhe. Aber auch da vielleicht ein bisschen auf den MQ-Report zu verweisen. Wir werden den ersten MQ-Report so launchen, dass es immer einen Überblick über den Markt gibt, über den Gesamtmarkt. Wir werden ein zweites Kapitel haben, wo es sich um das Thema EV dreht. Und wir das dritte haben, ein drittes Thema ist ein Deep Dive Thema. Und na klar, wird das Deep Dive Thema diesmal auch das Thema EV sein, mit dem Hinblick, wie entwickelt sich der Gebrauchtwagenmarkt dazu. Aber das ist spannend. Jetzt haben wir so ein bisschen über Deutschland gesprochen. Dein Blick endet nicht in Deutschland. Dein Blick geht auch weiter. Wie sieht die Situation aus deiner Sicht in Europa aus? Was ich immer im Hinterkopf habe in der Vergangenheit ist, dass die nordischen Länder immer die waren, die von den Verkaufszahlen die meisten EVs hatten. Die hatten die besten Incentives für jemanden, der EV fährt. Da kann ich auf der Busspur fahren.
Ja.
Ich kann gefühlt mein Auto kostenlos laden und kostenlos parken. Wie ist denn dein Blick auf Europa gerade?
Also wenn man so die europäischen Zahlen anschaut, jetzt gerade auch für das erste Halbjahr 2024, da wächst ja der EV-Absatz noch, wird auch weiterhin wachsen, meiner Meinung nach, aber schon halt dann eben auch in den verschiedenen Regionen halt dann unterschiedlich. Was man halt sieht, ist so der Süden Europas, der wächst gerade etwas stärker, aber da hat man dann auch wieder das Subventionsthema und Incentive-Thema. Ich glaube, Italien war es jetzt, die hatten irgendwie dann auch so ein 200-Millionen-Programm aufgesetzt, was innerhalb von 9 Stunden dann vergriffen war. Also siehst ja, wie was so oder was für eine Power hinter solchen Hebeln dann halt einfach steckt. Genau. Sowas treibt halt dann natürlich dann auch den EV-Absatz an. In den letzten Jahren war das vielleicht dann einfach nicht so stark, der EV-Absatz. Ja, deswegen kommen die da jetzt ganz, oder die Länder gerade ganz gut weg oder auch so in Belgien. So die Nordics, die sind wahrscheinlich schon am weitesten. Ja, wenn du halt so in Norwegen dir anschaust, da gehen ja fast nur noch EVs den Kunden. Klar, auch damit angepassten Wachstumsraten, weil wahrscheinlich halt der Markt schon ganz gut gesättigt ist und die haben ja, glaube ich, auch nochmal ihr Subventionsschema dann eben angepasst. Da siehst du dann eben auch, ähnlich wie in Deutschland, wenn du dann Subventionen rausnimmst oder Förderung rausnimmst, dann hat das halt dann auch gleich wieder einen Impact. Aber klar, die sind halt dann wahrscheinlich beim Thema Ladeinfrastruktur ein gutes Stück weiter. Genauso vielleicht dann die Niederlande, die ja da auch schon in den letzten Jahren einfach dann schneller unterwegs waren als jetzt vielleicht irgendwie Mitteleuropa oder dann Südeuropa. Mhm. Klar, dann nochmal so in Richtung Osteuropa sieht es nochmal anders aus. Ja, da ist dann das Thema ICE oder Verbrenner noch gesetzt. Wahrscheinlich dann auch nochmal stärker in Bezug auf dann Gebrauchtwagen und der Gebrauchtwagenmarkt ist da wahrscheinlich dann nochmal relevanter als jetzt vielleicht in Deutschland und Frankreich und Co. Da sieht man schon so, wenn man sich Europa anschaut, ist es doch recht divers noch, wie da die einzelnen Märkte dann unterwegs sind. Ganz spannend natürlich auch, wenn man schaut, okay, was haben denn die einzelnen Märkte für eine Relevanz bei neuen Markteinsteigern? Ja, gerade so, wenn man Richtung Nordic schaut oder auch die Niederlande, hast du schon angesprochen, eben die chinesischen Hersteller, die ja dann auch versuchen, hier Fuß zu fassen, die gehen da natürlich dann häufig auch am ersten hin, auch vielleicht, wenn der Gesamtmarkt nicht wirklich der größte ist in Europa, aber da ist halt einfach das Umfeld ganz gut. Man hat da einen guten, sag ich mal, Testing oder Proving Ground dann halt auch eben, kann dann vielleicht auch die europäischen Besonderheiten kennenlernen in Bezug auf Fahrverhalten oder vielleicht auch in Bezug auf die Software, was muss ich da denn anpassen und kann halt von da, wenn man da halt dann relativ sicher ist, in die anderen Märkte halt dann gehen. Ja, also das sind vielleicht so verschiedene Aspekte, die man da in Bezug auf Europa sagen kann.
Das ist wirklich spannend. Ich war vor kurzem in Stockholm, habe mich dort mit unseren Marktplatzkollegen ausgetauscht und wenn du da durch die Stadt läufst, dann siehst du NIO, du siehst Secker hat einen eigenen Showroom dort, na klar, BYD ist dort, ja. Alle Großen sind dort,
ja.
Und auch wenn du so ein bisschen schaust, welche Modelle auf den Straßen rumfahren, da scheinen die Hersteller aus China dann doch einen größeren Footprint zu haben als hier in Deutschland, sieht man auch an den Absatzzahlen.
Ja.
Ich glaube, hier in Deutschland oder generell in Europa ist derjenige, der es besonders gut, glaube ich, macht, ist MG mit so einer Doppelstrategie aus Verbrennern und ja doch günstigen, sehr günstigen Elektrofahrzeugen.
Ja.
Wir sehen mit Sicherheit auch, BYD wird wahrscheinlich mit Nachdruck kommen. Sehen wir hier in Deutschland gerade noch nicht so richtig.
Ja.
Aber total interessant, dass auch die chinesischen Hersteller so einen, ja doch einen Fußabdruck in anderen haben.
Ja.
Wir haben uns mit unseren spanischen Kollegen ausgetauscht. Auch da ist MG eines der größten chinesischen OEMs und war in einem der letzten Quartale in 23 eines der meistverkauftesten Autos.
Ja.
Auch spannend, weil das ist wiederum über den Tellerrand von Deutschland rausgucken. Da passiert einiges. Ja.
Da passiert einiges. Bei MG kann man noch dazu sagen, dass die ja schon auch einen Vorsprung haben. Die sind ja, glaube ich, schon 2011 in den europäischen Markt gestartet. Klar mit UK. Mhm. Und da sind sie ja auch wirklich vorne mit dabei. Ich hatte vor ein, zwei Wochen mal so eine Analyse gefahren. Findet man auch auf LinkedIn, da ist glaube ich auch dann, wenn man, sage ich mal, das Volumen anschaut, wo verkauft denn eigentlich MG, das ist noch sehr stark UK geprägt dann eben auch, klar, aber halt dann auch super stark in den anderen europäischen Ländern, gerade dann auch eben so in Richtung Süden, Spanien, wie du sagtest, Deutschland natürlich auch. Klar auch mit der Modellpalette, die sie dann hatten. Die waren ja auch die ersten, die dann einen elektrischen Kombi hier auf dem Markt hatten. Ja, wissen wir ja auch. Oder das, weiß nicht, vielleicht ist es auch im Q-Report drin, dass die Kombiform ja dann doch nochmal relevant ist. Gerade auch für Geschäftskundenflotten und so weiter. Genau, also das sieht man schon. Die wissen schon, was sie tun. Und dann halt eben auch, du hast ja gerade Stockholm und Schweden angesprochen. Ja, ich meine, da gibt es halt dann auch eine Gruppe wie Geely zum Beispiel, die verschiedene Marken hat, die man vielleicht gar nicht so miteinander in Verbindung bringt, wie so einen Polestar oder auch einen Volvo gehört ja mittlerweile zu denen oder auch einen Seeker, die du angesprochen hattest, Link & Co. Und ich meine, was die halt ganz clever machen, ist halt auch sagen, hey, wir bauen halt eine Plattform und packen da halt dann so ungefähr die verschiedenen Hüte drauf und verkaufen die dann oder vertreiben die unter den unterschiedlichen Marken. Und dadurch kriegen die halt auch einen unheimlichen Hebel. Ja, der neueste Volvo EV, der kleine SUV, CX-30 heißt der, glaube ich. Mhm. Ich meine, der ist halt auch fast in eine Marktlücke gestoßen, dadurch, dass er halt so kosteneffizient oder kostengünstig halt dann eben auch ist. Und das kriegen sie halt auch nur hin, weil da ja eigentlich chinesische Technologie dann dahinter steckt. Das sind schon so strategische Moves von den chinesischen OEMs, das, sage ich mal, da noch mehr Dynamik reinbringen und die ganze Entwicklung recht spannend machen.
Jetzt waren wir gerade in Europa und haben einen kurzen Abriss über die chinesischen Hersteller gemacht. Was ist mit Amerika?
Ich glaube, in den USA hat man so ein etwas anderes politisches Bild. Ja, also quasi das Thema China-OEMs, was wir hier in Europa diskutieren, hat man da einfach weniger aufgrund halt von den ganzen Zöllen und Einfuhrbeschränkungen. Klar, so ein BYD ist da auch aktiv, aber eigentlich eher dann im Commercial-Vehicle-Bereich. Da gibt es dann vielleicht ein paar Busse und so weiter, aber keine Passenger-Cars. Ein Polestar sind eigentlich so die einzigen, die dann da nochmal daneben auch Volumen als jetzt chinesische Marke, auch wenn da, sag ich mal, eher so ein schwedischer Touch drauf ist, halt dann eben auch in den USA haben. Ja, das ist vielleicht so die Ecke China. Das wird halt dann sehr stark dominiert dann durch lokale Marken, klar, einen Tesla, die ja dann auch mit USA einfach gewachsen sind und für die der amerikanische Markt immer noch relevant ist. Da auch aber jetzt den Marktanteil immer weiter reduzieren oder wird den weggenommen. Ich glaube, diesmal war es auch das erste Mal so, dass der unter 50% EV-Marktanteil eben oder dass Tesla einen geringeren Marktanteil hatte als eben 50% in den USA. Einfach auch, weil halt starke andere Marken, traditionelle Marken auch dann auf den Markt kommen. Sei es irgendwie einen Kia oder einen Hyundai mit den Modellen, die dann da auch entsprechend preisgünstig anbieten können oder auch die lokalen Player wieder einen GM, einen Ford und so weiter. Plus man hat dann da nochmal so von der Anbieterseite nochmal Exoten wie einen Lucid oder einen Rivian, die halt dann auch, was sind das, fünfstellige Stückzahlen wahrscheinlich pro Jahr, dann eben verkaufen. Das ist so die Markengemengelage. Die Nachfrage hat, glaube ich, auch gelitten in den letzten Monaten. Einfach auch dadurch, dass wahrscheinlich die Kaufkraft nicht mehr so hoch ist und vielleicht auch das ganze Thema Ladeinfrastruktur und so weiter nicht hinterherkommt. Die OEMs reagieren jetzt auch darauf. Hat man ja auch gesehen, dass ein GM sich verabschiedet hat von dem eigentlichen Ziel an Elektrofahrzeugen, die sie mal produzieren und verkaufen wollten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn Ford hat auch gesagt, sie investieren jetzt mehr nochmal dann eben in Produktionsstätten für Verbrennerfahrzeuge, gerade für die großen Commercial Trucks dann eben auch, F-150 für dann eben auch, sag ich mal, den B2B-Bereich dann, weil sie da halt dann noch sehen, okay, da ist einfach die Nachfrage weiterhin da und da verdienen sie halt dann noch Geld. Was man ja auch, und das ist ja auch öffentlich alles einsehbar und wird ja kommuniziert, dass dann eben auch so Unternehmen wie einen Ford doch noch deutlich Geld verlieren mit ihrer EV-Sparte. Bei den anderen Startups, die sind auch noch, dann zahlen auch noch drauf bei jedem Fahrzeug, was sie dann halt entsprechend verkaufen. Bei dem Tesla geht es ja auch so in die Richtung, dass die Marge auf die Fahrzeuge eigentlich sinkt. Klar, die haben jetzt noch mit dann neben ihrem Energiegeschäft und was sie sonst noch machen, da einfach, sag ich mal, weitere Säulen aufgebaut, die das dann teilweise dann eben auch mitkommen. Kompensieren können. Aber da so die finanzielle Situation ist da auch sehr angespannt, was natürlich dann auch wieder, wie wir vorher bei Europa besprochen haben, die OEMs dazu verleitet, ihre Strategie dann nochmal anzupassen, wo sie jetzt dann eigentlich ihr Geld investieren, um da halt dann eben auch nachhaltig wirtschaften zu können. Was man da dann in Europa und China und USA auch eben hat, ist dann eben vielleicht nochmal die Hybride, die nochmal relevanter werden. Wenn man nach China schaut, das ja, heißt ja, und jetzt hat man es ja hier lustigerweise auch während der EM in Deutschland gesehen, dass die mit dem Begriff NEV, also New Electric Vehicle, halt dann werben. BYD hat hier mit geworben und war ja dann so, da haben sie ja einige lustig drüber gemacht, das hat keiner verstanden. Aber dahinter verbirgt sich ja, okay, Elektrofahrzeuge, also rein Batterie-Elektrofahrzeuge plus nochmal Hybridfahrzeuge. Und die Kategorie von den Hybridfahrzeugen wird da nochmal relevanter. Das sehen auch die OEMs und investieren dann da. Ja. Und dann sind wir eigentlich wieder am Anfang von der Diskussion. Ja, es wird eine Übergangsphase geben und da sind wir halt wahrscheinlich jetzt genau mittendrin. Und da hat man dann halt was, einen Antriebstyp wie einen Hybrid, der halt dann da auch nochmal die Erwartungen der Kunden eher entspricht oder denen er eher entspricht, wo es dann eher zu greifen.
Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, über die unterschiedlichsten Länder und Kontinente ein diverses Bild. Vieles lebt davon, wie stark eine Regierung oder jetzt auch die Europäische Union zum Beispiel das Thema EV-Ziel verfolgt. Mit Umweltbonus, ohne Umweltbonus. Aber ich glaube, wir beide haben es mehrfach festgestellt. Ich glaube, wir sind einfach jetzt in einer Übergangsphase, wo sich der Markt nochmal sortiert. Ich glaube, auf der anderen Seite sehen wir auch große Technologiesprünge bei Batterien, bei Elektromotoren, sodass ich persönlich glaube, dass auch ein Elektrofahrzeug deutlich günstiger angeboten werden kann und nicht zwangsläufig dann einen Umweltbonus notwendig ist, um es attraktiv zu gestalten. Immer noch ein Thema, was auch heiß diskutiert wird, ist chinesische Autobauer und dementsprechend auch die Diskussion um Strafzölle oder die Einführung der Strafzölle. Was ist denn dein Blick drauf?
Ja, so tief bin ich da ehrlich gesagt gar nicht drin. Ich glaube, es ist super komplex, weil du kannst es halt nicht an einem Faktor irgendwie festmachen. Da sind halt so verschiedene Aspekte und Stakeholder mit involviert. Ja, man muss ja vielleicht auch mal schauen, wer hat es denn jetzt vielleicht auch dann vorangetrieben in Europa. Ich meine, waren dann vielleicht auch eher die Stakeholder, die dann vielleicht nicht so das Exposure nach in China halt dann irgendwie hatten. Wie gesagt, da meine persönliche Meinung und ich bin da nicht der Experte für. Ich glaube, so ist halt vielleicht einfach auch nur eine kurzfristige Lösung. Ja, also vielleicht hat es dann einen kurzfristigen Effekt, aber okay, was machen denn dann die Unternehmen? Die werden dann nicht sagen, ja okay, dann spare ich halt Europa halt irgendwie aus. Ja, dann kommen sie vielleicht her und bauen halt noch mehr Fabriken. Ja, dann haben sie hier halt dann entsprechend die Produktionsstandorte vor Ort mit hoher Automatisierung und werden dann aus der Richtung vielleicht dann versuchen, Marktanteile dann zu gewinnen. Dann sind die ganzen Thema Strafzölle oder Einfuhrzölle halt dann eigentlich völlig egal, weil die spielen dann gar keine Rolle mehr. Ich meine, auch aus deutscher Sicht, hier wird wahrscheinlich wenig dann angesiedelt werden. Ja, das ist ja dann eher so in Richtung Osteuropa, Türkei, wie man ja jetzt sieht bei BYD oder Ungarn, da haben sie ja jetzt schon ihre zwei Werke dann verkündet. Vielleicht nochmal mehr so auch in Richtung Spanien dann oder Portugal, wo das Lohnniveau halt dann einfach geringer ist. Ja, also ich meine, selbst wenn die dann hierher kommen und da dann produzieren, also es verzögert vielleicht dann einfach nur so die Marktverschiebungen und wie sich der Markt dann halt eben entwickelt mit den verschiedenen Akteuren. Aber einfacher wird es halt dann irgendwie nicht und vielleicht gewinnt man ein bisschen Zeit, aber auf der anderen Seite geht man, glaube ich, auch ein großes Risiko dann ein.
Persönlich vielleicht weg von so einem Thema wie Strafzölle. In unserer Branche leben wir in einer extrem spannenden Zeit. Wenn du mal anschaust, wie viele Marken es mittlerweile in Europa gibt. Manche sind Nische, manche sind Volumen. Du hast als Kunde sehr, sehr viele Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu kaufen. Wir haben die unterschiedlichen. Wir nennen das Ownership Option von Leasing, Finanzierung bis hin zum Barkauf. Was wir auch sehen, ist, dass es die unterschiedlichen Vertriebsmodelle gibt. Agenturmodell ist ein Thema, was insbesondere jetzt demnächst akuter wird. Wir sehen, Mercedes-Benz verkauft im Agenturmodell. Ein chinesischer Hersteller verkauft im Agenturmodell. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch die ganzen Technologiesprünge in der Produktentwicklung. Ich finde die Zeit gerade so spannend wie selten. Das sehen wir interessanterweise auch auf unserer Plattform, weil wir legen ständig neue Marken an. Wir haben vor kurzem jetzt eine Kooperation mit Winfast gestartet, wo Winfast bei uns jetzt auf der Plattform ist. Auch ein sehr spannender Autohersteller aus Vietnam. Und dementsprechend ist unser Geschäft natürlich auch hier transparent, dem Kunden darzustellen, welche Marken es gibt. Was ist in seinem Relevant Set? Was könnte interessant sein für ihn zu kaufen? Und da sind wir als mobile Idee natürlich in der glücklichen Lage, da so als Marktplatz sowohl die Hersteller, die Händler, als auch die Kunden zu connecten und dann auch dafür zu sorgen, dass der Preis transparent ist.
Es passiert so viel bei den ganzen Akteuren in der Wertschöpfungskette von den Materialien. Ja, du hast es vorher kurz angesprochen, Batteriematerialien und die Entwicklung dort, sei es preistechnisch oder auch neue chemische Zusammensetzungen. Dann das ganze Thema, dann sag ich mal Software-Defined Vehicles. Ja, also was passiert denn eigentlich im Fahrzeug mit dem digitalen Ökosystem, was man eben dort hat und Digital Living Space schon. Ja, wenn man sich da mal auch anschaut, was ist denn eigentlich in den Fahrzeugen schon drin und gerade auch in China in den Volumenfahrzeugen mit halt dann Infotainment und Entertainment-Technologie und irgendwelchen Kinomodes und Bildschirm überall und so zu halt, sag ich mal, einem Preis, der jetzt nicht irgendwie einer S-Klasse oder einem i7 von BMW entspricht, sondern halt eben im Volumenbereich dann eben ist. Fahrerassistenzsysteme von Richtung, sag ich mal, Level 2 ADAS bis dann Level 3, vielleicht irgendwann Level 4 und dann halt eben auch, was du noch meintest, sag ich mal, der ganze Verkaufs- und After-Sales-Prozess halt, jetzt kommt noch AI dazu, ja, wie kann man man denn auch künstliche Intelligenz dann nutzen bei euch auf mobile.de zum Beispiel, aber halt dann auch an dem ganzen Thema After Sales und Maintenance, ja, wenn man da halt dann schon auf im Auto dann auch Systeme hat in Bezug dann eben auf Predictive Maintenance und da halt dann einfach durch die Modelle, AI-Modelle, die man jetzt ja hat, dann da einfach mehr voraussagen kann, mehr mit dem Kunden auch interagieren kann, um dann da halt eben auch nochmal die Customer Experience zu erhöhen, plus halt die Vielfalt noch an dann auch den Vertriebsmodellen inklusive Auto-Abo, was ja letztendlich eigentlich auch nur eine weitere Vertriebsform ist für Fahrzeuge aller Art. Ich meine, das ist halt, ja, das, ich finde es auch super spannend und genau deswegen mache ich das ja auch. Auf der einen Seite als mein Beruf, da versuchen da dann eben auch Komplexität rauszunehmen, Struktur reinzubringen, aber halt dann auch einfach so nebenher in meiner Freizeit ist einfach meine Passion. Ja.
Man hatte das Gefühl, wenn man schaut, so 2, 3 Jahre voraus, ja. AI ist das Software-Defined Vehicle, Kino-Mode. Weißt du, was das Interessante ist, was wir teilweise sehen? Wir sehen, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel kein Apple CarPlay hat, dann steht es deutlich länger als ein Fahrzeug mit Apple CarPlay.
Ja.
Die Kundenbedürfnisse sind ganz andere.
Ja, klar.
Wenn früher ein Fahrzeug keine Klimaanlage hatte, dann ist dieses Fahrzeug unverkäuflich gewesen.
Ja.
Das geht heute eher in die Richtung, dass gewisse Entertainment-Features oder gewisse Software-Features im Fahrzeug, wenn die nicht drin sind, dann haben die keine Relevanz mehr für den Kunden.
Ja.
Das ist genau das Spannende, was jetzt demnächst passieren wird. Was sind die Use Cases in dem Fahrzeug? Was sind die Use Cases um ein Fahrzeug rum, die mich als Kunden betreffen, für den ich bereit bin, einen Wert zu bezahlen?
Ja.
Auch Function on Demand. Fahrzeuge werden heute ausgeliefert mit Funktionen, die ich eigentlich relativ einfach freischalten kann.
Ja.
Was zukünftig auch ein großes Thema sein wird. Im Aftermarket, im Use-Car-Market ist sowas auch interessant.
Ja. Und ich glaube, da ist halt auch unheimlich relevant zu wissen, was will denn eigentlich der Kunde, ja? Und da könnt ihr wahrscheinlich wieder einen Mehrwert bringen, weil ihr seht, okay, was klicken die Kunden denn eigentlich an, wenn sie halt danach suchen, ja? Und es verändert sich über die Zeit, ja? Ich habe gerade zurückgedacht, ja, was war denn für mich damals wichtig, ja? Also ich glaube, es war halt dann sowas wie halt irgendwie, was hat es für ein Radio, ja? Hat es irgendwie hat schon einen CD-Schlitz gehabt oder musste ich noch mit irgendwie eine Kassette reinschieben und war es halt irgendwie ein Blaupunkt-Radio oder keine Ahnung, was es da sonst noch mal halt irgendwie gab. Ja, mittlerweile ist es halt komplett was anderes. Und in ein paar Jahren wird es wieder komplett was anderes sein. Und wahrscheinlich sieht man dann auch nochmal regionale Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie Norddeutschland anders ist als Süddeutschland, aber in den Ländern zum Beispiel siehst du es ja auf jeden Fall. Ja. Was ist denn gerade vielleicht auch im europäischen Ausland dann relevant versus halt dann irgendwie Deutschland? Und ich glaube, da musst du als OEM einfach die Fähigkeit halt entwickeln, dann wirklich auch erstmal zu verstehen, was wollen die Kunden und dann halt auch schnell drauf reagieren zu können. Ja, weil manchmal sieht man so ein bisschen einen Aktionismus, habe ich so das Gefühl. Ja, wir machen jetzt mal Features on Demand und packen da jetzt mal irgendwie die Sitzheizung irgendwie in unseren Showroom. Die kannst du dir dann halt irgendwie anklicken und dann halt irgendwie auswählen. Aber ich weiß nicht, ob da so wirklich dann die Validierung davon mit dem Kunden oder mit den Daten schon mal gemacht wurde, ob da halt überhaupt ein Case für da ist. Da muss sich die Industrie weiterhin entwickeln, halt wirklich mit den Daten dann zu arbeiten, die halt dann zu übersetzen und halt dann eben auch zu sagen, hey, guck mal, das ändert sich halt dann super schnell. Ja, es ist halt dann nicht mehr damit getan. Ich hau dann alle 4, 5 Jahre oder 3 Jahre mein Produkt-Update raus und dann läuft es wieder für halt dann die nächsten 3 Jahre. Nee, man muss eigentlich dann so, wie es auch vielleicht schon manche OEMs halt dann aus USA oder China halt dann machen, eigentlich, sag ich mal, das Feature-Set kontinuierlich halt dann anpassen und dann halt entweder über Software halt dann an den Kunden ausspielen, teilweise vielleicht auch schon Hardware vorher einbauen, die man halt dann später aktiviert. Ja, so ein Smart ist da ja auch ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Die haben ja die Modelle schon mit Lenkradheizung halt dann irgendwie ausgestattet, mit der Hardware, die man dafür braucht, aber halt dann noch nicht die Software halt dann fertig gehabt. Ja, dann schickst du es halt irgendwie einen Monat oder 2 Monate später über ein Over-the-Air-Update ins Fahrzeug und schon hat der Kunde dann einen erhöhten Wert des Fahrzeugs oder einfach eine bessere Customer Experience. In die Richtung wird es gehen und es wird, glaube ich, einfach auch nochmal komplexer und schneller, als wir es jetzt heute auch sehen. Und da musst du dich drauf einstellen.
Können wir als mobile.de, glaube ich, auch einen echten großen Mehrwert bieten. Wie ist das Suchverhalten deines Modells im Vergleich zu dem Modell des Wettbewerbers? Wir sehen das Pricing. Genau diese Entwicklung des Gesamtmarktes, die machen wir ja natürlich auch mit.
Ja.
Also du kennst unser Motto, Moving Mobility Together. Dementsprechend ist das auch unser Ziel, dass wir an der Stelle den Autoherstellern auch einen Mehrwert bieten, vielleicht auch schon in der Produktentwicklung zukünftig. Wir haben heute oft die Situation, dass Fahrzeuge in Europa viel noch Build-to-Order sind. Bei Build to Stock stellt sich eher die Frage, wie soll so ein Auto spezifiziert werden, damit später einen guten Restwert hat.
Ja.
Da haben wir natürlich extrem viel Know-how dazu, welche Fahrzeuge mit welcher Spezifikation ganz gut funktionieren später mal.
Ja.
Und auch da glaube ich, dass wir einfach eine gute Rolle spielen können zukünftig. Wir werden es jetzt hier aus der Kundenbrille gesehen. Ich möchte ein Auto kaufen, ich tippe mobile.de ein und schaffe einen Überblick über den Markt.
Ja.
In dem Geschäft sind wir. Wir sind im Geschäft, das ist Transparenz. Du als Kunde hast einen Überblick über den Markt. Aber wir sind auch im Neuwagenmarkt,
ja.
Auch wenn wir nicht so das stark nach außen promoten. Und die Gespräche, die ich mit OEMs führe, geht immer gleich. Wir sind euer größter Showroom. Ihr wisst es tatsächlich nicht. Wir sind Teil eines Ökosystems, das hier bei uns auf der Plattform, und wir sind eine Plattform, wir sind ein Ökosystem. Du kannst bei uns, wenn du ein Fahrzeug uploaden möchtest als Händler, kannst du das Fahrzeug einfach ganz normal listen mit unterschiedlichen Features. Wir bieten aber auch durch unsere Kooperationen mit verschiedenen Banken auch die Möglichkeit ein, dass du zum Beispiel eine Hausbank integrieren kannst.
Ja.
Das hat für den Kunden den riesen Vorteil, dass er, nachdem er ein Auto sich ausgesucht hat, nicht nur die Hand heben kann und sagen, ich würde gerne das Auto mir angucken, ich würde es fahren, sondern ich würde das gerne zu dieser Leasing- oder Finanzierungsrate kaufen. Das ist gerade im Vertrieb jetzt sicherlich auch ein Modell, wo wir zukünftig Händler als auch OEMs unterstützen werden, auch deutlich tiefer in die Transaktion mit einzusteigen. Und wie gesagt, ich glaube, da haben wir immer genug Fahrzeuge auf der Plattform. Ich kann es nur wiederholen, weil ich die Zahl immer noch faszinierend finde von 1,4 Millionen Fahrzeuge. Wenn man uns anschaut, wir haben auch 22 Millionen Unique User jeden Monat. Das ist, glaube ich, schon sehr spannend für die unterschiedlichen Marktteilnehmer. Deswegen nochmal kurz auf den MQ-Report zurückzukommen. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, da ein bisschen offensiver die Daten, die wir haben und die wir erheben, zu teilen. Unsere Einschätzung über den Markt wiederzugeben.
Ja.
Zu erzählen, wie der Markt sich auf unserer Plattform darstellt. Welche unterschiedlichen Patterns sehen wir? Wo können wir helfen? Wo können wir unterstützen? Und dann eben auch immer mit einer Fokussierung, Ableitung zu bestimmten Sonderthemen. So ein bisschen unseren Beitrag zu liefern, dass wir die automobile Community, die es ja dann doch in Deutschland gibt, wenn man sich anschaut, wer alles im weitesten Sinne in der Automobilindustrie arbeitet, einfach ein bisschen helfen kann mit mehr Insights und das auf einer regelmäßigen Basis.
Ja, da hängen ja doch recht viele Jobs auch dran bei uns in Deutschland. Ja, es sind ja nicht nur die OEMs, über die wir wahrscheinlich viel reden, sondern auch dann davor die Schritte, ja, die ganze Zulieferindustrie von der WZF, Conti, Drexelmeier und Co., die da alle noch dahinter hängen, plus halt dann eben auch die ganze Händler- und After-Sales, Werkstatt-Thematik, auch die ganzen Ketten dann in dem Bereich dann noch. Das haben viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, ja, dass da halt die Bandbreite eigentlich viel höher ist als nur jetzt irgendwie die Automobilhersteller, die da aktiv sind.
Ja. Absolut richtig. Und unser Gespräch heute hat sich viel um das Thema Vertrieb gedreht.
Ja.
Die Kette nach vorne ist aber noch unendlich lang. Ja.
Ja. Du meintest ja auch beim MQ-Report habt ihr das dritte Kapitel immer so, sag ich mal, Deep Dives, Trendthemen. Jetzt habt ihr EVs, aber ich glaube, da wird euch den nächsten Reports dann der Content nicht ausgehen.
Das ist sicher der erste Anfang. Dadurch, dass wir auch die Möglichkeit haben, in die unterschiedlichsten Datenpunkte reinzuschauen, bieten wir, glaube ich, für alle Marktteilnehmer einen Mehrwert.
Das glaube ich auch. Ich glaube, hat man vorher auch schon kurz darüber gesprochen, was dann die zweite, sag ich mal, Zutat ist, dass man wirklich mit den Daten dann arbeitet oder arbeiten kann.
Oder Ableitungen
treffen kann. Auch Produktentscheidungen halt dann treffen kann. Vielleicht auch jemanden hat, der dann da, sag ich mal, die Entscheidung halt dann auch wirklich treffen möchte und da halt dann trifft. Nicht da sagt, ja, okay, ist jetzt hier ein super Report und dann in 3 Monaten kommt der nächste oder ein halben Jahr oder im Jahr und dann halt eben nur darauf wartet, ja, okay, ist jetzt irgendwie nochmal andere Marktlage. Was heißt das denn eigentlich für mich? Ja. Und gerade auch, wenn da vielleicht dann rauskommt, ja, okay, der Markt ist super dynamisch. Ja, wie kann ich denn da auf so eine sich schnell ändernde Welt reagieren? Weil da ist es halt dann eben vielleicht auch, sagen wir mal, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, man setzt einmal irgendwie Prozesse auf oder Systeme auf und die laufen dann halt für irgendwie 10, 15, 20 Jahre. Da sind wir halt heute nicht mehr. Ja, also die Fähigkeit halt dann wirklich mit den Datenpunkten, die man halt kriegt von euch, von irgendwelchen anderen Reports, von internen Quellen, die man vielleicht irgendwie hat, da halt dann wirklich zu arbeiten zu können und halt dann auch schnell adjustieren und agil halt damit darauf reagieren zu können, das ist, glaube ich, das A und O. Mhm.
Ein Grund, warum ich deine LinkedIn-Post so gerne lese, ist, weil du wirklich ein Talent dafür hast, komplexe Sachverhalte einfach sowohl verbal als auch in Grafiken darzustellen. Wie eignest du dir Informationen an?
Also ich überlege halt, was interessiert meine Zielgruppe. Ich weiß ja auch, ich komme aus der Automobilindustrie und so weiter, habe da lange gearbeitet oder auch davor dann in Startups, ja, wo eigentlich keiner Lust drauf hat, sind irgendwelche langen Reports zu lesen, sondern brauchst eigentlich so eine knackige Zusammenfassung, irgendwie gut dargestellt, vielleicht nochmal gut beschrieben und das ist so mein Antrieb. Ja, dann versuche ich mich halt in den Konsumenten von den Punkten oder von dem Inhalt halt zu versetzen und halt zu überlegen, okay, was sind denn jetzt eigentlich relevante Punkte? Das ist immer so der Nordstern, wo ich halt dann hinarbeite. arbeite. Der Inhalt, ja, es sind einfach super viele Quellen, die ich da anzapfe. Ich mache es ja auch nicht erst seit gestern, sondern mache das ja jetzt schon seit mehreren Jahren. Genau, da habe ich halt einfach so meine Infoquellen mir aufgebaut. Da muss man auch zu sagen, das sind nicht immer die gleichen, ja, weil halt auch einfach die Industrie entwickelt sich so schnell weiter, die verschiedenen Regionen betrachte ich ja, die verschiedenen Technologien, dann auch nicht nur Technologien, Regionen, sondern vielleicht auch dann den Business Case, dann dahinter die Angebote vor Kunde, ja, also das ist dann schon immer recht dynamisch, fällt dann manchmal was weg oder wird halt dann irgendwie runterpriorisiert oder lese ich halt dann nicht mehr so oft. Das ist so quasi der Infostream, der halt reinfließt. Dann habe ich halt so für mich mein System einfach aufgebaut, wie ich es strukturiere und dann eben ordne, sodass ich, wenn ich halt dann was kommunizieren möchte oder an einer Grafik, Infografik arbeite, dann da halt einfach meine Plattform habe sozusagen, wo ich halt dann recht schnell alles finde. Genau, manchmal geht es halt auch recht fix, dass ich da was zu kreiere oder erstelle. Manchmal dauert es vielleicht dann auch irgendwie 2-3 Wochen, weil ich denke, okay, ist vielleicht eine coole Idee, aber bin jetzt noch nicht so zufrieden mit, wie habe ich es präsentiert oder was für Infos sind drauf oder wie würde ich dann den Post drumherum schreiben. Ja, also ist schon recht aufwendig, würde ich sagen, aber ich habe da so mein System zusammengebaut, was eben gut funktioniert. Sind auch alles nur öffentliche Quellen, die ich da nutze, also keine irgendwie Internas oder sonst irgendwas, was eigentlich nicht an die Öffentlichkeit sollte, sondern halt wirklich einfach nur immer was schon mal irgendwo in irgendwelchen Reports, Investor Reports, auf irgendwelchen Foren, in Blogs oder halt dann eben auch einfach Newsseiten gepostet wurde. Und ja, das ist halt so das Setup, was ich da die letzten Jahre aufgebaut habe und was ich dann versuche immer fein zu tunen. Und was auch unheimlich hilfreich ist, ist einfach das Feedback, was aus der Community kommt. Sei es von, sag ich mal, den Kommentaren oder dann viele auch von den Direct Messages, die ich halt dann bekomme, die dann auch schreiben, was denen gefällt oder vielleicht dann auch mal einen konstruktiven Tipp geben, was man vielleicht nochmal anders machen könnte. Von dem her, das ist halt dann auch so, ja, einfach so ein dynamisches Setup, was sich da mal weiterentwickelt.
Was man bei dir sieht, das ist eine absolute Authentizität. Du brennst dafür und du lebst das Thema und ich glaube, Passion ist ein tolles Wort. In der Kombination Daten einfach zu visualisieren, ich glaube, das ist auch eine Kunst und ich glaube auch, das haben meine Kolleginnen von dem MQ-Report geschafft. All dessen, was auf einer Plattform passiert, all dessen, was auf einem Marktplatz passiert, in ein Format zu packen, das kurz und knackig ist. Ja. Wir werden den Market Health Check mit einbinden, wo du nämlich genau vorher diskutiert hast, wie sehen denn die eigenen Segmente aus? Wir werden das pro Segment ausweisen. Und insofern, ich bin überzeugt, das hat die gleiche Qualität dessen, was du oft tust. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass es zukünftig für die Leser ein tolles Thema wird. Vielen Dank, dass du uns besucht hast hier.
Ja, danke, Philipp. War mir eine Freude.
Danke für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und gern bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Vielen Dank.